Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Sasko se pyšní nejhustší a nejrozmanitější sítí úzkorozchodných železnic v Německu. V současné době zde funguje 5 parních tratí, které slouží jako turistické atrakce a regionální doprava. Nadace Saské úzkorozchodné železnice a Sdružení pro podporu saských úzkorozchodných železnic se věnují zachování tohoto kulturního dědictví. Zástupci úzkorozchodné železnice Citau Kurort Oibin se zúčastnili nedávného veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze. Redaktorka Jarmila Vankeová vedla následující rozhovor na jejich stánku.
Sachsen verfügt bundesweit über das dichteste und vielfältigste Netz von Schmalspurbahnen. Aktuell gibt es 5 täglich dampfbetriebene Strecken auf Mainz 750 mm Spurweite, die als Touristenattraktionen und im Regionalverkehr funktionieren. Um den Erhalt dieses Kulturgutes kümmert sich die Stiftung Sächsische Schmalspurbahnen gemeinsam mit dem Verein zur Förderung Sächsische Schmalspurbahnen. Auf der kürzlich stattgefundenen Messe für Fremdenverkehr und regionalen Tourismus Holiday World in Prag waren Vertreter der Schmalspurbahn Citau Kurort Oibin dabei. Redakteurin Jarmila Vankeová führte am Stand folgendes Interview.
Einer von denen, die die Schmalspurbahn pflegt, ist Herr Alfred Sim. Ich bin nun auf der Fremdenverkehrsmesse Holiday World in Prag mit ihm im Gespräch. Herr Sim, im vorigen Jahr haben Sie eine sehr hohe Besucherzahl auf der Schmalspurbahn verzeichnet. Welchem Umstand ist diese Tatsache zu verdanken und womit lebt die Schmalspurbahn Zittau-Eubin heute?
Ja, das ist dem Umstand verdankt, dass wir seit Jahren eine gute Marketing- und Messearbeit machen, vor allen Dingen hier in der Tschechischen Republik, denn wir leben ja im Dreiländereck und die Stadt Liberec und die Umgebung hat ja über 130.000 Einwohner. Selbst Blada Boleslav durch seine Arbeiter, aber selbst aus Prag kommen mittlerweile die Wochenendtouristen und fahren bei uns Zittauer Schmalspurbahn und das ist für uns ganz wichtig, dass wir auf die guten Zahlen kommen.
Wenn man nach Zittau kommt und sich rund um Depot umsieht, sieht man sie öfters dort in ihrer Uniform. Sie widmen wahrscheinlich sämtliche ihre Zeit und Freizeit den Lokomotiven und der Pflege der Schmalspurbahn, nicht wahr?
Ja, aber das machen eigentlich die Lokomotivführer und die Wagenmeister, die sich um die Technik kümmern. Ich bin mehr das Aushängeschild, das Maskottchen. Und ich mache dann auch deshalb die Messen.
Die Endstation und das Ziel der meisten Ausflügler ist Kurort Oibin oder Kurort Jonsdorf. Über dem Kurort thront das Felsenmassiv mit romantischen Ruinen von Burg und Kloster Oibin. Die Geschichte des Klosters ist mit dem Namen des böhmischen Königs und deutschen Kaiser Karl dem IV. Verbunden. Können Sie uns etwas aus dieser Geschichte sagen?
Aber ja, diese Geschichte ist sehr, sehr wichtig für die Burg. Es waren ja auch die Bibliothek aus Prag, war ja Nationalbibliothek, war ja damals auf der Burg während der Kriege, die es gab, ausgelagert. Und der König kommt ja jedes Jahr zu Weihnachten mit seinem Gefolge und besucht die Burg noch. Und das ist mittlerweile ein riesen Tourismusmagnet, wenn er kommt und auf die Burg geht.
Es ist sehr romantisch, muss ich hinzufügen. Und ich las irgendwo, dass eine Gaststätte unterhalb der Burg renoviert wurde, also dass auch die Kapazität der Gerichte vergrößert wurde und bestehen größere Möglichkeiten für die Besucher. auch zum Gasthof, im Gasthof bedient zu werden.
Also man will auf der Burg oben den Gasthof.
Das ist unterhalb, wahrscheinlich in der Umgebung von dem Bahnhof oder in der, so habe ich das gelesen, Verzeihung.
Also im Bahnhof haben wir eine wunderbare Gaststätte, die sehr gut genutzt wird mit Freiflächen, wo man dann sieht, dass die Dampflokomotiven mit den Zügen von Zittau ankommen und wieder abfahren. Also das erfreut sich wahnsinniger Beliebtheit.
Ein Abstecher von Zittau kann für die Besucher Sachsens der Ort Herrnhut, tschechisch Ochranov, sein. Der Ort hängt historisch mit Böhmen zusammen, als Sitz der Herrnhuter Brüdergemeinde Jednota Bratrská zusammen. In den 1830er Jahren entstand in den Internatenstuben der Herrnhuter Brüdergemeinde der Herrnhuter Stern. Die Fertigung erfolgt in Handarbeit und wir konnten uns den Fertigungsprozess hier auf der Messe ansehen. Können Sie uns über die Fertigung und den Betrieb des Herrnhuter Sternes etwas sagen?
Ja, der Herrnhuter Stern ist ja mittlerweile weltweit ein Symbol geworden, vor allen Dingen in der Weihnachtszeit. Und deshalb ist die Produktion in Herrnhut mächtig erweitert worden. Es gibt eine wunderschöne Schauwerkstatt, wo man also zuschauen kann, wie die Sterne entstehen, egal ob aus Papier oder aus Plastik. Also das ist immer wechselnd in der Schauwerkstatt zu sehen. Und da kommen also mittlerweile auch über den Sommer viele, viele, viele Besucher.
Sousedé. V příštích minutách se vydáme do Kravař, kde působí kruh Přátel Německa. V jeho čele stojí Pavla Kniblová, místní učitelka němčiny. Kolega Richard Šulko se s ní povídal o programu kruhu. Patří do něj poznávání minulosti, výlety, oslavy svátků, práce s mladými lidmi, dětmi ze školky i školy, ale také třeba kurzy němčiny.
Der Bundesdeutschen in Böhmen hatte heute einen ganz interessanten Besuch. Bis aus dem schlesischen Deutschgrabern ist die Frau Pavla Kniblová zu uns gekommen. Frau Kniblová, warum sind Sie hier?
Hallo, ich möchte die Verbände persönlich kennenzulernen und die Arbeit auch ein bisschen unterstützen und vor allem die Jugendarbeit.
Sie arbeiten ja als Lehrerin, haben Sie in Deutschkrawan gearbeitet?
Ja, ich habe als Deutschlehrerin gearbeitet und ich habe auch in unserem Verband gearbeitet und die Projekte gemacht und für die Jugend haben wir die Projekte erstellen und ich habe immer mehr für unseren Verband etwas gemacht und jetzt arbeite ich nur für den Verband.
Wenn wir noch mal zurück zu Ihrer Arbeit vor Ort in Deutschkrawan gehen, können Sie so ein typisches Projekt vorstellen, den Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ja, wir machen die klassischen Veranstaltungen für die deutsche Minderheit, für die Senioren, Fasching, Muttertag, Sommertreffen der deutschen Minderheiten, Nikolausfeier und so weiter. Und neu machen wir auch die Vorträge oder die Veranstaltungen für die Jugend, für die Schüler und zum Beispiel unsere Wurzeln oder Krawarn früher und heute. Auch Stationslernen sind sehr populär. Die Kinder besuchen unser Verband, Verein und sie erfüllen verschiedene Aufgaben auf Deutsch, die deutsche Persönlichkeiten und Realien kennenzulernen.
Und mit diesem Thema, mit diesen Erfahrungen wollen Sie das auch mal für die andere Verbände der deutschen Minderheit nutzen?
Ja, ich unterstütze sehr gern auch andere Verbände und helfe mit der Arbeit mit der Jugend.
Ist das mehr Richtung Aktionen der Lehrer oder mehr Richtung Kinder oder Studenten orientiert? Ist das irgendwie aufgeteilt oder ist das unterschiedlich, die Projekte? Für alle Altersklassen, oder?
Ja, für alle. Wir haben auch zum Beispiel Kindertag für die Kindergarten, für den Kindergarten und dann die, das Projekt Deutsch macht Spaß für Grundschulen und Echo für Weiterschulen.
Wie viele Verbände in Ihrem Kreis, Troppau und Umgebung, beteiligen sich an den Projekten?
Vier Verbände.
Vier Verbände. Das ist dann Deutschkrawan, Troppau,
Stepankowitz, Bolatitz und ein bisschen Hulčín. Wir arbeiten jetzt eng zusammen auch mit dem Hulčiner Museum.
Sie sind zum ersten Mal in Westböhmen, im Egeland.
Ja.
Sie sind erst ja, 6 Stunden hier. Wie gefällt es Ihnen bei uns?
Sehr schönes Ort. Und ich würde gerne hier noch einmal fahren und mehrere Tage hier verbringen.
Dann herzliche Einladung und gute Heimreise und freue mich, wenn Sie wieder vorbeischauen. Dankeschön fürs Gespräch.
Danke auch. Sousede.
Poslední části pořadu si po další odmlce opět pustíme příspěvek, který nám v rámci naší spolupráce poslala naše partnerská německá rozhlasová stanice MDR 1. Vlci, kteří se navrátili do přírody, jsou problémem pro české, stejně jako pro německé chovatele hospodářských zvířat. Německá vláda proto zahrnula do spolkového zákona o lovu také vlky. Je tak možné je v termínu od července do října lovit, pokud se tím neohrozí přežití tohoto druhu v přírodě. Je ovšem na jednotlivých spolkových zemích, zda a v jaké podobě tento zákon přijmou. Jak to funguje v sousedním Sasku, zjišťovala naše německá kolegyně Luise Schermesser.
400 Schafe der Naturschutzstation östliche Oberlausitz blöken die Wette. Schäfermeister Dario Ücker füttert sie gerade. Er ist froh über den neuen gesetzlichen Rahmen, denn auch er erlebte schon heftige Wolfsangriffe.
Also von Einzeltierrissen bis zu 70 Tiere, die auf einen Schlag gerissen wurden. Das Problem ist ja nicht nur das Reißen der Tiere, auch das Einreißen der Koppel, das Ausbrechen der Tiere. Und wir haben unsere Flächen größtenteils in Waldgebieten und dann sucht man halt die Tiere im ganzen Wald zusammen. Und sobald ins draußen bleibt, ist es 3-4 Tage später weg. Da findet man dann die Wolle. Und das ist ein psychischer Druck für einen Schäfer. Dieses Schwertwolf kreist jeden Tag über uns. Und wo ich da mal Glück gehabt, der Kelch ging an uns vorbei, aber es kann dies ja ganz anders sein. Und das ist halt auch so eine Belastung.
Der Wolf steht in Sachsen bereits im Jagdgesetz, aber auch im Naturschutzgesetz. Und das wiederum steht über dem Jagdgesetz. Polo Palmen, Vorsitzender des Landesjagdverbandes Sachsen.
Das Naturschutzgesetz war in der Vergangenheit immer in der Lage, eine Genehmigung beispielsweise, die im Jagdrecht vorgesehen ist, auszuhebeln.
Und das könnte jetzt anders werden. Denn den gesetzlichen Rahmen, den der Bund jetzt stellt, also eine Jagdzeit von Juli bis Oktober, solange der Fortbestand des Wolfes gesichert ist, sieht Georg Ludwig von Breitenbuch, sächsischer Umwelt- und Landwirtschaftsminister, als Anstoß auch in Sachsen nachzuschärfen.
Da sind wir gerade am Arbeiten, zusammen mit den unteren Jagdbehörden. Wie kann das gehen? Wie läuft das zusammen? Wir brauchen eine Managementplanung, die dafür entwickelt werden muss, weil der Gesetzgeber dort in Berlin uns Möglichkeiten eröffnet, die wir jetzt zusammen mit den unteren Jagdbehörden, die das dann exekutieren müssen, auf der Landkreisebene eben dann umsetzen.
Der Landesjagdverband Sachsen hat schon eine Idee, wie man die Wolfsentnahme angehen könnte. Vorsitzender Polo Palmen.
Juli bis Oktober. In dieser Zeit wollen wir etwa 40% der Jugendklasse entnehmen. Die Jugendklasse ist aus wildbiologischen Erwägungen heraus der vernünftigste Weg. Die Alten informieren die Jungtiere mit ihren Kenntnissen. Und das ist eben bei den Jungtieren noch nicht so ausgeprägt. Und damit ist es für die Natur im Grunde so am besten.
Ab Mitte Mai soll es um konkrete Maßnahmen im Ministerium gehen. Polo Palm ist zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr Wölfe entnommen werden können.
Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.